Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von The Curve. Mein Name ist Jan Fleischer, ich bin Kolumnist beim Focus.
Und ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitag. Hallo.
Jakob, die große Maskendiskussion in Deutschland. Ich glaube, es war der mecklenburg-vorpommerische Wirtschaftsminister, von dem ich noch nie gehört hatte, den Namen auch keiner kennt, der die Diskussion jetzt irgendwie angestoßen hat mit dem Vorschlag, in Mecklenburg-Vorpommern müsse man keine Maske mehr tragen, und ganz Deutschland diskutiert, ganz wild jetzt, ist das gut, ist das verantwortungslos, pro und contra. In der Bild-Zeitung lese ich, Gesicht zeigen, ja, wir müssen die Maske absetzen, uns dieses Zwangsmittels entledigen. Andere plädieren jetzt auf keinen Fall, dann kommt die zweite Welle. Wo stehst du? Machst du noch die Maske auf? Und wichtiger eigentlich noch, Jakob, was trägst du unter der Maske?
Ich finde eins merkwürdig an dieser Maskenerregung, und das ist die Politisierung des Themas. Es ist so, als sei die Politisierung des Themas aus Amerika zu uns geschwappt. Tragen der Maske in Amerika ist ein Votum, ein Statement gegen Trump. Wer keine Maske hat, tendenziell eher Trump-Befürworter, was natürlich echt Wahnsinn ist. Also der Witz liegt natürlich auf der Hand. Könnte sein, dass dann die Zahl der Trump-Befürworter auf natürlichem Wege zurückgeht in näherer Zukunft. Also die Politisierung des Themas haben wir aber im Prinzip auch. Denn was dieser arme Wirtschaftsminister, der heißt übrigens Harry Glawe, habe ich vorher noch nicht gehört. Was der hat ja eigentlich...
Pass auf, du schummelst. Du googelst heimlich nebenbei.
Ich hab nachgeguckt.
Das kann nicht
natürlich
sein, dass du den kennst.
Es nennt sich, recherchieren. Man macht es vor der Sendung, nicht währenddessen. Und ich kannte ihn vorher auch nicht. Vollkommen richtig. So, immer schön transparent bleiben, Jan. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade für uns beide. Also, Er hat eigentlich was ganz Normales gesagt. Er hat nämlich gesagt, wenn wir in Mecklenburg-Vorpommern praktisch keine Fälle mehr haben, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn mehr, eine Maske zu tragen. Ich als Nicht-Epidemiologe würde sagen, das klingt für mich vernünftig, weil wenn es keine Fälle gibt, warum soll man dann eine Maske tragen? Aber eine sehr bekannte deutsche Kolumnistin hat daraufhin getwittert, ja, ich lese mal vor, was ist jetzt das Scheißproblem daran, eine Scheißmaske in einem Scheißgeschäft zu tragen? Was sind eure Scheißargumente? Und hat dafür 20.000 Likes bei Twitter bekommen. Ich würde sagen, das Internet ist gegen Harry Glawe.
Das Internet ist gegen Harry Glawe. Gut, mir fällt auch noch ein anderes Argument ein. Da sich Mecklenburg-Vorpommern ja jetzt nicht in seinen Grenzen abschließt gegenüber dem Rest der Welt, sondern die Ostseegäste alle wieder herzlich willkommen heißt und wahrscheinlich auch der ein oder andere aus Gütersloh und anderen Hotspots Nordrhein-Westfalens einreist, macht es möglicherweise doch Sinn, die Maske zu tragen. Ich meine, ist es so eine Bürde? Ich weiß nicht. Also man sieht es ja, wenn man so mal die Nachrichten verfolgt und aus Deutschland rausguckt, Kroatien gehen die Zahlen hoch. In Israel, Hammer, ja, 1000 Neuinfektionen im Augenblick pro Tag, was für so ein kleines Land mit so einer geringen Bevölkerung wirklich viel ist. Insofern, ich denke schon, man kann unvorsichtig werden. Andererseits, natürlich gebe ich zu, wenn ich jetzt überall bombardiert werde mit Ausrufezeichen, ja, Tagesthemen, Kommentar, Birgit Schmeitzner heißt die Kollegin, die Maske bleibt auf, ja. Also wenn sie das jetzt zu oft mit mir machen, in Tagesthemen und auf Spiegel Online, fürchte ich, aus Trotz, heimlich, nehme ich dann doch mal die Maske ab.
Interessant ist aber natürlich die Frage, wann ist der Moment gekommen, um sozusagen zurückzukehren in irgendeine Form von Normalität? Und ich sage nochmal, wenn du kein Infektionsgeschehen mehr hast, dann verstehe ich nicht genau, warum du jetzt eine Maske brauchst. Oder andersrum gesagt, wie lange muss man kein Infektionsgeschehen mehr haben, bis man keine Maske mehr aufsetzt? Oder brauchen wir die Masken jetzt, bis der Impfstoff da ist und auch alle geimpft sind? Da komisch habe ich schon wieder das Gefühl, ich bin schon wieder an den Anfang dieser gesamten Großkrise versetzt, dass irgendwie Leute irgendwelche Sachen sagen und ich immer das Gefühl habe, die denken das nicht richtig zu Ende durch, sozusagen. So, also das stört mich daran, und es stört mich natürlich auch die Vehemenz der Debatte. Es ist natürlich inzwischen so, dass die Frage, wie stehst du zur Maske, ist im Grunde so, wie stehst du zum Klimaschutz, wie stehst du zur Migration, wie stehst du zu Genderfragen. Ich finde mich im Corona-Thema ja plötzlich immer zu in falscher Gesellschaft wieder. Ja, also das ist irgendwie das Schicksal offenbar dieses Themas oder mein Schicksal, keine Ahnung. Aber dass es zu so einer ideologischen Frage so hochgejatzt wird und dass tatsächlich ja die Bild-Zeitung und die AfD tendenziell eher dafür sind, möglichst schnell weg mit der Maskenpflicht, während eben linke oder sich links wähnende Kolumnistinnen sagen, um Gottes Willen, setzt alle eure Maske auf und nehmt sie nie wieder ab. Das finde ich schon, das habe ich ehrlich offen gestanden bis heute nicht verstanden. Das kannst du mir vielleicht mal erklären. Der Rechts-Links-Divide, warum der hier bei dem Thema so merkwürdig läuft.
Den hatten wir ja die ganze Zeit, vom Anfang an der Krise. Also die schärfsten Befürworter jeder Form der Abschließung und auch Selbstabschließung waren eher auf der Linken zu treffen.
Warum? Warum?
Sagen wir mal, die furchtlosen Recken, mich wird der Virus schon nicht treffen und wenn, dann stecke ich das weg, eher so rechts der Mitte waren. Ja, weiß ich nicht, vielleicht hängt es mit einem bestimmten Männlichkeitsbild zusammen, ein Gefühl der Unverwundbarkeit, vielleicht auch mit einer gewissen Schicksalsergebenheit, einem Fatalismus. Das ist mir wieder ganz als Motiv eigentlich so ganz sympathisch. Es gibt bestimmte Schicksalsschläge, die kommen halt, gegen die kann man sich auch nicht wirklich schützen. Wenn der Virus zuschlägt, dann schlägt er zu. Auf der Rechten waren doch eher auch so, und deswegen sind wir ja oszilliert in diesem ganzen politischen Gravitationsfeld, waren natürlich auch eher die Kosten dieser ganzen Operation im Blick.
Ich bin übrigens nicht allein. Ich habe jetzt festgestellt, das ist ja bei uns quasi familienseitig offenbar veranlagt. Meine liebe Schwester war eingeladen bei der Linksfraktion und hat dort sich mit Gysi und Julian Niederrübelin unterhalten.
Franziska.
Und mit den Genossen von der Linksfraktion geredet und hat ganz eindeutig gesagt, fand ich echt interessant, ist öffentlich, deshalb darf ich das hier auch so zitieren, hat gesagt, die Maßnahmen des Lockdown haben mehr geschadet als genutzt und haben in gar keinem Verhältnis gestanden zur realen Bedrohung und Krankheitslast dieses Virus. Fand ich echt ein interessantes, mutiges, klares Statement. Das neue Deutschland, was naturgemäß das einzige Medium ist, was über Veranstaltungen der Linksfraktion ausführlich berichtet, da hat sich dann tatsächlich auf Twitter der Chefredakteur oder der stellvertretende Chefredakteur über dieses Statement meiner Schwester irgendwie so mokiert und lustig gemacht. Also erst darüber berichten, ja, und dann auf Twitter und dann in der Chefredaktion praktisch dann noch also quasi noch so einen Tritt hinterher. Fand ich auch eine merkwürdige Sache, aber man lernt ja nie aus.
Ich finde es ja auch nicht unbedeutsam, den Blick jetzt nochmal zurückzurichten, weil es ja gleichzeitig der Blick nach vorne ist. Also ich gehe ja fest davon aus, natürlich anders als du, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland nicht zum Erliegen gekommen ist, dass wir wieder höhere Zahlen bekommen werden im Herbst. Das, was Israel und andere Länder erleben, eher ein Blick in die Zukunft ist. Und insofern habe ich auch nie verstanden, wie man auf der Linken so die Augen schließen konnte, wenn man doch eigentlich auf Seiten der Schwachen steht, vor den enormen sozialen Kosten und Folgen, die natürlich die Abschließung einer Gesellschaft, wie wir sie erlebt hatten, hat. Wir hatten das ja in einer der letzten Folgen schon behandelt, also natürlich die Bildungsschere, die da auseinanderklafft, aber das sieht man ja an vielen, vielen Punkten. Häusliche Gewalt, ich meine, die Zahlen sind zum Teil dramatisch, die sich jetzt zeigen. Und dass gerade auf der Linken davor so die Augen, wie gesagt, verschlossen wurden, ist es mir überhaupt nicht erklärlich.
Na gut, das kann ich dir schon erklären. Das liegt natürlich daran, dass die Linken, die davor die Augen verschließen, da den gleichen Fehler machen, den sie in ganz vielen anderen Bereichen machen. Sie nehmen sozusagen die Lebensrealität der Leute, für die sie vorgeblich sprechen, in Wahrheit nicht wahr, weil sie es einfach nicht kennen. Sie kennen sozusagen die Leute nicht, über die sie da sich nicht informieren. Sie kennen sozusagen die Realitäten nicht und deshalb kümmert es sie in Wahrheit auch nicht, weil es gar nicht ihr Publikum mehr ist. Dieses Problem ist nun das Dauerproblem der deutschen Sozialdemokratie. Es ist in weiten Teilen das Problem dieser liberalen Großstadtlinken, die eigentlich sich mit der sogenannten sozialen Unterschicht schon lange nicht mehr befassen und deshalb auch die Folgen sozusagen des Corona-Lockdowns auf diese sogenannte Unterschicht massiv unterschätzen. Das ist ja auch das, was ich Ihnen vorwerfe.
Oder so einen romantisierten Blick haben, meinst du?
Ja, aber was ich ganz spannend finde, ist ja, dass so Leute wie Karl Lauterbach inzwischen sagen, Impfung in 1 bis 1,5 Jahren ist gar nicht realistisch, das dauert länger. Und die ganzen Virologen seien inzwischen der Auffassung, man müsse sich mit dem Virus arrangieren. Man müsse irgendwie versuchen, die Zeit bis zur Impfung eben zu überbrücken und mit dem Virus leben. Und da kann ich nur sagen, wenn man das so vor 2-3 Monaten gesagt hat, dann wurde man irgendwie öffentlich an die Laterne gehängt, weil da noch immer Suppression oder Extermination sozusagen war, während es jetzt dann plötzlich heißt, man muss sich mit dem Virus arrangieren und damit leben. Und leben damit bedeutet ja eben sozusagen vielleicht Masken, ja klar, Maskenpflicht. Ich bin übrigens für Maskenpflicht, ich habe damit gar kein Problem. Aber heißt natürlich auch kein Lockdown. Leute gehen zur Arbeit, Leute machen ihr Ding und trotzdem weiß man, dass dieses Virus Teil unserer Realität geworden ist. Heute darfst du das sagen, vor 2 Monaten konnte man das nicht sagen. Dabei war das, vor 2 Monaten auch schon eine denkbare Möglichkeit.
Aber du würdest auch sagen, dass die Einschränkungen, die uns im Augenblick auferlegt sind, also wie zum Beispiel eben Masken tragen in der Öffentlichkeit, in der U-Bahn, beim Betreten eines Geschäftes, ein akzeptabler Preis der Freiheit ist, oder?
Ich finde es total bizarr, das zu einem Freiheitsthema zu machen, ob man eine Maske hat oder nicht. Ich finde es interessant, dass die Bild-Zeitung das überhaupt versucht, weil ich glaube, das geht auch übrigens auch medial, journalistisch sozusagen komplett an den Lesern der Bild-Zeitung vorbei.
Gut, Trump macht das ganz erfolgreich offenbar, ne? Das muss man schon sagen. Also wenn du jetzt seine Rallyes besuchst, 2 hat er ja in letzter Zeit jetzt gehabt. Die letzte war, glaube ich, in so einer Mega-Church in der Nähe von Phoenix. Passen 3.000 Leute rein. Alle ohne Maske, dicht an dicht gedrängt, das ist natürlich mal ein Statement. Also da musst du natürlich auch schon eine gewisse Todesverachtung mitbringen. Finde ich auch schon wieder ganz cool, wie ich natürlich auch mag, dass er sich nichts scheißt, wie man so schön sagt, wenn es um die Bezeichnung des Virus geht. Ja, da findet er immer neue Begriffe. Am Anfang hieß es chinesischer Virus und alle ganz aufgeregt, huiuiuiui, das darf man nicht sagen, da könnten die Asiaten total beleidigt sein. Ja? Und jetzt sagt er irgendwie, wie heißt es jetzt? Kung Flu, ja? Fand ich auch okay. Lustig, ich muss lachen. Kung Flu.
Kung Flu ist echt lustig.
Und wieder alle, ja, das ist so, das ist rassistisch, das natürlich ist gemein. Ist der arme Chinese, ja, ich meine, das heißt der arme Chinese, ich meine, der hat jetzt den ganzen Quatsch eingebrockt, hat Wochen und Monate lang offenbar so getan, als ob es gar kein Problem gibt, hat alle an die Wand stellen lassen, die gewarnt haben im eigenen Lande, um dann mit 3 Monaten Verspätung mit der Sprache rauszurücken. Also da muss ich mal sagen, wenn der Chinese jetzt so ein bisschen beleidigt ist, ja, dann soll er halt beleidigt sein, oder?
Mich wundert das ihn da, oder ich check es nicht, oder ich check die amerikanischen Verhältnisse nicht, aber jetzt im Moment würde ich hier heute sagen, er verliert die Wahl, weil ihn da sein Instinkt verlassen hat, und natürlich ist es ein großer Instinktpolitiker und sonst wäre er auch nicht so erfolgreich, und am Anfang, als er das Virus ernst genommen hat, das hat er ja am Anfang, entsprechend rhetorisch da eingestiegen in das Thema, also ganz am Anfang nicht, aber danach hat er seinen Kurs ja mehrmals jetzt geändert, sind seine Umfragewerte total in die Höhe gegangen und die Leute hätten das eigentlich von ihm erwartet und ich glaube auch seine eigenen Leute hätte er da mitnehmen können in den Kampf gegen das Virus, meinetwegen auch gegen das chinesische Virus, ein bisschen Rassismus reinmengen, kommt er bei den rechten Bibelbelt-Leuten in Amerika immer gut an, aber das hat er nicht gemacht, er ist dann auf einem ganz anderen Weg eingeschwenkt und der ist halt, das ist schon interessant, dass sozusagen der Mann der Fake News an dem Punkt dann doch von der Realität echt, ich sage jetzt nicht gekillt wird, weil das wollen wir dann doch nicht hoffen, aber eben vielleicht doch niedergeworfen wird. Denn die Realität dieses Virus ist stärker als selbst der größte Fake News-Irrsinn. Und das sehen natürlich jetzt auch seine eigenen Leute, auch seine eigenen Senatoren sehen das übrigens auch.
Ich meine, was man ihm nicht vorwerfen kann, dass er entgegen seinem eigenen Worte lebt. Geht, glaube ich, jede Veranstaltung ohne Maske. Und ich meine, übergewichtig, er wiegt, glaube ich, über 100 Kilo, hat auch so mit, wie alt ist er jetzt, 73 ein gewisses Alter erreicht, wo der Virus dann ziemlich hart zuschlägt. Also hoch, hoch, hoch Risikogruppe, aber tapfer, ja, jede Veranstaltung, inklusive Händeschütteln, ohne Maske. Was ich interessant finde in diesen Grenzziehungen, also es steht ja nicht nur oder stand ja nicht nur links gegen rechts, sondern eben auch jung gegen alt. Das ist eigentlich das, das ist die Bilanz, finde ich, jetzt nach, was haben wir jetzt, 4 Monaten Corona. Also wir haben es überspitzt oder hart gesagt, wir haben gewissermaßen die junge Generation geopfert. Vielleicht ist jetzt ein bisschen hart geopfert, aber jedenfalls Teile zum Schutz der Alten. Weil das Virus, das sagen uns nun alle Statistiken eben, sehr unterschiedliche Sterberaten hat und ob du eben 25 bist oder 65 einen Riesenunterschied macht. Klar, es gibt auch den 35-Jährigen, der furchtbar erkrankt und dann übrigens auch zum Teil über Monate ans Bett gefesselt ist. Aber das ist eben nicht die Regel. Und möglicherweise hängt es ja auch zusammen mit den Parteien und worauf sie natürlich gucken, wer sie wählt. Ja, ich meine, bei CDU, Hauptalterskohorte, an dem die CDU am stärksten natürlich vertreten ist, 55 plus, gilt für die Sozialdemokratie auch. Da bin ich da denke ich mal darüber nach, wie ist das eben, wenn die zweite Welle kommt? Ja? Die Bundeskanzlerin hat ja auch schon gedroht mit dem zweiten Lockdown. Dann, wenn die Zahlen wieder hochgehen, müssen wir halt wieder alle uns einschließen. Kommt das nochmal so? Macht die Gesellschaft das nochmal so mit?
Nein, das glaube ich nicht. Also das glaubt ja auch nicht mal Lauterbach, den ich deshalb eine ganz interessante Stimme finde, weil er, glaube ich, so die Stimmung der Bevölkerung ganz oft ganz gut trifft im Moment. Und er hat gesagt, er glaubt nicht, dass es nochmal zu so einem richtigen Lockdown kommt. Der wird wohl nicht vermittelbar sein. Deshalb ja, wie gesagt, man neue Strategie, eben irgendwie lernen, mit dem Virus zu leben, was eben bedeutet, kein Lockdown. Aber der Generationskonflikt ist natürlich in der Tat interessant, weil man gerade jetzt nach der Klimadebatte des vergangenen Jahres haben wir jetzt sozusagen eine zweite Großdebatte, die sich über einen Generationenkamm ja scheren lässt, nicht? Die Klimadebatte ist eben, die Alten sozusagen, die Boomer machen das Klima kaputt und so und hinterlassen den jungen Leuten einen überhitzten Planeten und haben aber keine Lust, von ihren Lebensgewohnheiten zu lassen. Ja, die Zahl der zugelassenen Autos steigt ja in Deutschland. Das ist ganz irre. Ich weiß gar nicht, ob das allen Leuten so klar ist, dass trotz dieser ganzen Debatten, trotz Corona, trotz Klima und ich weiß nicht was, steigt die Zahl
der zugelassenen Autos. Na, wegen. Also ich meine, whatever, wenn dir jeden Tag gepredigt wird, dass das dicht zusammenstehen mit anderen, zum Beispiel in der U-Bahn, ja, dich vom Leben in den Tod befördern kann, dann scheint das Auto doch eine relativ sichere Alternative.
Jedenfalls ist in dieser Klimadebatte schon Alte gegen Junge gestanden und macht man die Politik ja für die Alten. Man macht sie ja eben nicht für die Jungen, sondern man macht sie für die Alten, denen man keinen Verzicht zumuten will. Und kümmert sich eben nicht um die Interessen der jüngeren Generation oder gar noch der ungeborenen Generation. Und hier bei der Corona-Krise ist es natürlich ganz genauso. Na klar, ich meine, dass die Jungen sozusagen müssen zurückstehen, dürfen nicht Party machen, drehen dann, wenn man sie doch mal wieder rauslässt, total durch. Ist ja auch irre, nicht? Stuttgart drehen sie total durch. In England jetzt erste Pubs wieder offen, drehen die Leute komplett durch. Wahnsinns Sozialexperimente. Ich schließt Leute 3 Monate ein, lässt die auf die Straße und boing, brennen praktisch sofort alle Sicherungen durch. Irgendwie auch kein Wunder. So. Aber das alles macht man, um die Alten und die Schwachen zu schützen. Ist ja irgendwie auch ein nobles Ziel, verstehe ich auch. Aber irgendwie auf Dauer ist natürlich auch echt ungerecht. Generationenvertrag, glaube ich, sieht eigentlich anders aus. Irgendwann ist auch mal Zeit für die Alten, sich zu überlegen, was können wir eigentlich für die Jungen tun? Also welche Rücksicht nehmen wir eigentlich auf die Jungen, was die Klimadebatte angeht, was Corona angeht? Stehen wir als Alte, und dann nehme ich jetzt dich und mich mal mit rein, ja, weil ab Mitte 50 zählt man definitiv dazu, denken wir immer nur an uns selbst? Sind wir so egoistisch? Geht es uns nur um uns selbst? Sind uns unsere Kinder und Enkel so egal?
Nein. Ich meine, ich habe ja 4. Die jüngste ist 2 Jahre. Also ich habe meinen Teil geleistet und ist doch, Kinder hat, guckt man nochmal anders auf die Welt. Also ich habe ja ganz praktisch umgeplant. Sommerurlaub weg, ja. Swimmingpool bestellt. Ich gehöre ja zu denen, die Teil dieser riesigen Swimmingpool-Erfolgsgeschichte sind. Ich glaube, das meist georderte Hausteil im Augenblick ist der Pool, ja. Der Kranmann stand jetzt vor einer Woche hier bei mir im Garten und guckte, wie er ich habe so einen Fertigpool bestellt, 5 Meter länger, also bescheiden noch, ja. Wie er das hier über das andere Haus von der Straße in den Garten buxiert und sagte, übrigens hier, ihr Nachbar schräg gegenüber hat jetzt auch einen bestellt und der unten an der Straße auch. Meine Solaranlage kommt jetzt auch aufs Dach. Ich bin dann auch noch autark, Jakob. Also die nächste Krise, die Nudeln sind im Keller eingelagert, Klopapier gibt es auch genug und den Pool vor der Haustür. Was soll mir passieren?
Ja. Sehr schön, das ist doch wunderbar. Dann machen wir das doch einfach so, Jan. Wir machen mal ein kleines Päuschen jetzt mit unserem Podcast hier, mit unserer Veranstaltung. Warten mal darauf, was nach dem Sommer passiert. Wenn uns die zweite Welle dann am Kragen packt, dann melden wir uns hier auch wieder und sonst schauen wir mal. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Hörern und Hörerinnen dafür bedanken, dass sie uns hier durch die Kurve getragen haben.
Ja, das war die vorerst letzte Folge von The Curve. Wir machen jetzt erstmal Sommerpause mit und ohne Pool. Das war eine Produktion wie immer von Focus Magazin. Ja, und wir bedanken uns bei allen, die uns die Treue gehalten haben. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, schauen Sie auf Twitter rein bei Jan Fleischer oder Jakob Augstein. Abonnieren Sie uns. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Tschüss.